Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte.
Vom Ende einer Ehe. Nirgendwo sonst liegen Liebe und Hass so nah beieinander wie in persönlichen Beziehungen. Wer sich einst besonders nah, vertraut und für immer verbunden gefühlt hatte, empfindet zuweilen für ein und dieselbe Person irgendwann nur noch Kälte, Wut oder blanke Verabscheuung. Ein Prozess, der keineswegs einfach so über Nacht geschieht. Denn gemeinsame Jahre, Entscheidungen und Krisen formen und verändern eine Beziehung und die Menschen, die sich darin befinden. Kein Wunder also, dass nach wie vor jede dritte Ehe geschieden wird. Und nicht selten sind neben dem sich trennenden Paar auch gemeinsame Kinder von der belastenden Situation betroffen. Oft fühlt es sich für diese so an, als müssten sie sich zwischen ihren beiden Elternteilen entscheiden und damit auch eine eigene Wahl treffen, wer von beiden weniger schuld an der Trennungsmisere ist. Als seine Eltern sich trennten, hatte der bereits erwachsene Sohn Guillaume Bézard schnell seine Wahl getroffen, denn seine Mutter hatte ihm immer näher gestanden als sein Vater. Für Guillaumes ältere Schwester Elodie verhielt es sich genau andersherum. Sie war stets Papakind gewesen und nichts hatte an dieser Beziehung zu ihrem Vater Philippe rütteln können. Lange Zeit war dies in Ordnung gewesen. Doch als ihre Mutter eines Tages verschwand, entbrannte zwischen den beiden Geschwistern ein unerbittlicher Streit um Schuld, Sühne und die Frage, wer Josiane Bézard wirklich aus ihrem Leben gerissen hatte. Dass die 53-Jährige aus dem kleinen Ort Saint-Tulle in der Provence sich gerade erst von ihrem Noch-Ehemann getrennt hatte, war Josiane damals im Jahr 2014 von außen kaum anzumerken. Die Französin galt als ausgesprochene Frohnatur, war in ihrer Gemeinde hoch geschätzt und man wusste auch um ihre engen familiären Beziehungen. Ihre Schwester Sylvie wohnte in Sichtweite des kleinen Häuschens, das Josiane mit Philippe in glücklicheren Zeiten bezogen hatte und welches sie nach der Trennung behalten hatte, während er in einen Nachbarort gezogen war. Die geografische Nähe der Schwestern förderte den engen Austausch und Sylvie sah fast täglich bei Josiane vorbei, insbesondere während der schwierigen Trennungszeit. Der letzte, der die 53-Jährige jedoch lebend sah, bevor sie für immer verschwand, war Josiannes Sohn Guillaume. Am Morgen des 9. Januar 2014 fuhr sie den damals 21-Jährigen zum Bahnhof, da dieser in seiner Uni in Marseille an diesem Tag seine Zwischenprüfungen ablegen musste. Guillaume musste den 6-Uhr-Zug erwischen und entsprechend früh waren die beiden aufgestanden, bevor sie sich gemeinsam in den Wagen setzten und zum Bahnhof fuhren. Laut Aussage des Studenten wollte seine Mutter anschließend noch einmal nach Hause fahren, da sie selbst erst gegen 8 Uhr bei der Arbeit erscheinen musste und entsprechend noch etwas Zeit bis dahin hatte. Doch bei eben dieser Arbeitsstelle, einem Verwaltungsjob in dem Nachbarort Manosque, sollte Josiane niemals auftauchen. Dass an jenem Tag irgendetwas gehörig schief lief, bemerkte auch bald ihre Schwester Sylvie Amoureux, als diese gegen 8.30 Uhr während des Frühstücks aus dem Fenster sah. Wie bereits erwähnt, lag das kleine Einfamilienhaus der Bézards in Sichtweite und Sylvie konnte aus der Distanz sogar erkennen, dass Josiannes Wagen noch immer in der Einfahrt stand, obwohl sie zu dieser Zeit längst auf der Arbeit hätte sein sollen. Die Schwester nahm an, dass die 53-Jährige vielleicht krank geworden war, weshalb sie umgehend ihr Handy zückte und schrieb: »Hallo meine Liebe, ist alles in Ordnung bei dir?« Auch eine Kollegin auf der Arbeit hatte derweil versucht, Josiane telefonisch zu erreichen. Doch die Kontaktversuche beider Frauen blieben unbeantwortet. Josiane meldete sich nie mehr zurück. Sylvie, die ihre Schwester sehr gut kannte, spürte schnell, dass an dieser Situation irgendetwas faul war. Also rief sie ihren Neffen Guillaume an, der seine Mutter an diesem Morgen schließlich als letzter gesehen hatte, bevor sie sich am Bahnhof voneinander verabschiedet hatten. Auch der junge Student hatte keine Ahnung, warum Josiane offenbar nicht zur Arbeit gefahren war und auch keine Nachrichten beantwortete. Mittlerweile war es 11 Uhr vormittags. Sylvie, die zwischenzeitlich selbst zur Arbeit gefahren war, beschloss kurzerhand, bei Josiannes Haus vorbeizuschauen. Vor Ort angekommen, erlebte sie jedoch eine seltsame Überraschung. Sie begegnete in der Einfahrt Philippe, Josiannes Ex-Mann. Das war sehr merkwürdig, denn sie konnte sich keinen Reim darauf machen, was er hier zu suchen hatte. Darauf angesprochen, behauptete Philippe, er habe nur Brennholz holen wollen und das Haus nie betreten. Entsprechend habe er keine Ahnung, ob Josiane überhaupt zu Hause sei. Als Sylvie ihm eröffnete, dass ihre Schwester sich seit Stunden nicht gemeldet hatte und offenbar auch nicht zur Arbeit erschienen war, suchten sie gemeinsam das gesamte Gelände ab. Philippe, der noch immer sämtliche Schlüssel zu den Räumlichkeiten hatte, öffnete die Haustür, die Garage, den Keller, den Fahrradraum. Nirgendwo gab es eine Spur von der verschwundenen Josiane. Lediglich im Garten bemerkte Sylvie ein Detail, das ihr sofort Sorgen bereitete. Unter einem Baum fand sie Josiannes Halskette, die im Gras lag. Dabei handelte es sich, weiß Gott, nicht um irgendeine Halskette. Sie war vielmehr, das wusste jeder, Josiannes Lieblingsschmuckstück gewesen. Sie trug sie jeden Tag und hätte sie definitiv nicht einfach so im Garten zurückgelassen. Bei einem erneuten Blick ins Haus fiel der Schwester noch etwas anderes auf. Josiannes Handtasche mitsamt ihrem Portemonnaie, allen Papieren und ihrem Handy hing noch über einem Stuhl. Warum hätte sie das Haus ohne diese wichtigen persönlichen Gegenstände verlassen sollen? Spätestens jetzt war Sylvie überzeugt, dass ihrer Schwester irgendetwas zugestoßen sein musste. Also rief sie die Polizei. Diese nahm den Fall von Anfang an sehr ernst und machte sich direkt auf den Weg. Vor Ort verhörten sie sowohl Sylvie als auch Josiannes Ex-Mann Philippe. Später befragten sie auch noch die beiden erwachsenen Kinder Guillaume und Elodie, die sich sorgenvoll auf den Weg zum Haus ihrer Mutter gemacht hatten. Anschließend stellten die Beamten das gesamte Wohnhaus und das Grundstück auf den Kopf und suchten nach Hinweisen. Bis 23:30 Uhr in der Nacht durchkämmten sie alles unermüdlich und fanden absolut nichts. Das Haus war aufgeräumt, es fehlte nichts, es gab keine Kampf- und auch keine Blutspuren. Josiane blieb wie vom Erdboden verschluckt. Auf der Suche nach einer ersten Spur konzentrierte man sich zunächst auf ihren Ex-Mann Philippe, dessen Anwesenheit am Haus am Morgen ihres Verschwindens natürlich verdächtig schien, zumal er sich seit der Trennung sonst nie dort aufgehalten hatte. Die Polizei fand heraus, dass das Scheidungsverfahren zwischen Josiane und Philippe sehr schwierig vonstatten ging. Weitere Befragungen aus dem Umfeld der Ex-Eheleute untermauerten den Umstand, dass Philippe sehr aggressiv werden konnte und Josiane regelrecht Angst vor ihm hatte. Als die Polizei den Verdächtigen dann bat, ihnen sein Handy zur Analyse auszuhändigen, gab dieser an, es zu Hause vergessen zu haben. Ausgerechnet an dem Tag des Verschwindens seiner Ex-Frau hatte er es nicht am Mann und die Polizei konnte folglich keine Bewegungsdaten von Philippe Bizarre auswerten. Also sollte er eigenständig schildern, was er an jenem Morgen getan hatte. Philippe Bizarre behauptete, er sei wie üblich Pilze sammeln gegangen. Er tat dies sehr gern und man kannte ihn in der Region als Experten auf diesem Gebiet. Seine Nachbarn konnten dies jedoch nicht bezeugen. Stattdessen hatten sie beobachtet, wie der Ex-Mann von Josiane sein Auto akribisch putzte. Etwas, und auch das war in dem kleinen Ort bekannt, was Philippe für gewöhnlich nie tat. Nun informierten die Ermittler die technische Spurensicherung, die sich den Wagen einmal genauer anschauen sollte. Im Kofferraum des Autos fanden die Techniker eine erste heiße Spur. Ein winziger Blutfleck, dessen darin enthaltenes DNA-Material zu jenem von Josiane Bizarre passte. Nicht genug, um Philippe Bizarre als schuldigen dingfest zu machen, aber doch so viel, dass er fortan als Tatverdächtiger Nummer 1 in diesem Fall gehandelt wurde. Bis eine weitere Person auf dem Radar der Polizei auftauchte. Denn in Ermangelung weiterer Hinweise schickte man die technische Spurensicherung nun auch in das Haus von Josiane. Auf dem Schreibtisch, vergraben unter anderen Dokumenten, fand sich ein interessanter Brief an die Vermisste. Genauer, ein Liebesbrief. Eine Analyse der Handschrift ergab dabei zunächst, dass dieser nicht von ihrem Ex-Mann Philipp stammen konnte. Wer also hatte ihn dann geschrieben? Die Polizei musste nicht lange suchen. Der Absender des romantischen Briefs war ein gewisser Patrick, ein Kfz-Mechaniker aus der Region, den Josiane schon sehr lange gekannt hatte. Genauer war die ganze Familie, auch Schwester Sylvie und Josiannes Kinder, seit langer Zeit mit ihm bekannt gewesen. Er galt als enger Freund und Vertrauter. Dass die vermisste 53-Jährige allerdings eine Liebesbeziehung mit Patrick eingegangen war, war für alle Beteiligten doch neu. Und das wohl aus gutem Grund. Bald kristallisierte sich heraus, dass der Mechaniker zugleich der beste Freund von Josiannes Ex-Mann Philipp war, der von dem Verhältnis vermutlich vorerst nichts wissen sollte. Man bestellte den Monteur zur Vernehmung ein. Konfrontiert mit all diesen Erkenntnissen, relativierte Patrick sein Verhältnis zu Josiane jedoch gegenüber der Polizei. Trotz des eindeutigen Briefes betonte er immer wieder, er sei nur ein enger Vertrauter der Vermissten gewesen und es habe nie eine Liebesbeziehung gegeben. Sprach hier die Wahrheit aus dem Mechaniker oder war es vielmehr die Angst vor der Reaktion seines besten Freundes Philipp, der ihn die ganze Affäre mit Josiane leugnen ließ? Um das herauszufinden, analysierte man die Handykommunikation zwischen Josiane und Patrick und fand heraus, dass die Vermisste an dem Morgen ihres Verschwindens 3 SMS an ihren Freund geschickt hatte. Der Inhalt dieser Nachrichten konnte jedoch nicht entschlüsselt werden, denn Patrick hatte die SMS offenbar gelöscht, bevor er sein Handy der Polizei übergab. Was genau hatte die 53-Jährige ihm also mitteilen wollen? Zwar ließ sich dies nicht mehr anhand der verbliebenen Daten auf dem Gerät rekonstruieren, allerdings gab Josiannes Handy dennoch eine mögliche Erklärung preis. Die Bewegungsdaten ergaben, dass Josiane kurz darauf zu Patricks Werkstatt gefahren war. Die beiden hatten sich also am Morgen ihres Verschwindens noch einmal getroffen. Dies machte den Mechaniker in den Augen der Ermittler natürlich zu einem weiteren potenziell Verdächtigen, neben ihrem Ex-Mann Philipp. Die Frage war nur, welches Motiv hätte Patrick gehabt, die neue Frau an seiner Seite zu töten? Wenn es nach Josiannes Familie ging, so glaubte diese felsenfest an die Unschuld des Kfz-Monteurs. Schwester Sylvie wusste etwa, dass Patrick schon seit vielen Jahren heimlich in Josiane verliebt gewesen war und sich erst getraut hatte, ihr Avancen zu machen, nachdem diese sich von Philipp getrennt hatte. Er schien also überhaupt keinen Grund zu haben, der Frau, die er nun endlich erobert hatte, etwas anzutun. Also wandte man sich wieder Josiannes Ex-Mann zu und fand heraus, dass dieser der Vermissten monatelang nachspioniert und sie heimlich überwacht hatte. Er musste also von der Affäre gewusst haben und fühlte sich womöglich als der Doppeltgehörnte. Nicht nur hatte seine Ex-Frau ein neues Leben mit einem neuen Partner angefangen, sie hatte sich auch ausgerechnet seinen ehemals besten Freund dafür ausgesucht. Neben der Zurückweisung fühlte er sich auch öffentlich gedemütigt. Das ganze Dorf wusste mittlerweile Bescheid und tratschte über die pikante Dreiecksgeschichte. Dies hatte schon in der Vergangenheit zu einem bezeichnenden Vorfall geführt. Josiane hatte einige Wochen vor ihrem Verschwinden die Polizei einschalten müssen, da Philipp aus Wut ihr Auto angezündet hatte. Von den Ermittlern damit konfrontiert, gab der Frührentner den Sabotageakt auch ohne weiteres zu und erklärte, es sei genau genommen sein Wagen und damit schließlich seine Sache, ob er ihn abfackelte. Kurz gesagt, Philipp Bézard war in der Vergangenheit bereits durch gewaltbereites und unberechenbares Verhalten auffällig geworden. Aber machte dies ihn auch zu einem eiskalten Mörder? Tatsache war weiterhin. Josiane war zwar nach wie vor verschwunden, allerdings hatte man bis dato auch keine Leiche von ihr gefunden. Und wie heißt es so schön? Ohne Leiche kein Mord. Nachdem Philipp den Geländewagen angezündet hatte und anschließend verhaftet worden war, besahen ein paar Polizeipsychologen sich den 56-Jährigen genauer. Ihr Fazit? Philipp war psychisch extrem labil und benötigte eine engmaschige psychologische Betreuung. Da Josiane zu diesem Zeitpunkt immer noch mit ihm verheiratet war, oblag es ihr zu entscheiden, was als nächstes zu tun sei. Also ließ sie ihn einweisen, um Philippe vor sich selbst und vor weiteren Übergriffen auf ihre eigene Person zu schützen. Als ihr Ex-Mann dann nach gerade mal 11 Tagen wieder entlassen wurde, waren sich alle in Josiannes Familie sicher, dass dies ein großer Fehler sein würde. Alle bis auf eine. Die gemeinsame Tochter Elodie hatte die Einweisung ihres Vaters schon von vornherein nicht gut geheißen. Sie erachtete ihn als mental völlig gesunden Menschen, der nur aufgrund der Schwere der besonderen Situation überreagiert hatte. Entsprechend war sie auch felsenfest davon überzeugt, dass ihr Vater nichts mit dem Verschwinden ihrer Mutter zu tun hatte. Es musste einfach eine andere Erklärung dafür geben. Oder? Derweil trat auch die Polizei bei ihren Ermittlungen gegen Philippe Bézard weiterhin auf der Stelle. Man hatte ein starkes Motiv, seine Eifersucht über ihre neue Liebe, und auch ein paar gute Indizien gesammelt. Handfeste Beweise waren dies allerdings nicht, und sie reichten auch nicht aus, damit die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den 56-Jährigen erheben konnte. Da kristallisierte sich zumindest ein zweites, durchaus starkes Motiv heraus. Das Haus, das Josiane Bézard bis zu ihrem Verschwinden alleine bewohnt hatte, lief ausschließlich auf ihren Namen. Im Falle einer Scheidung, die bis dato ja noch nicht rechtskräftig gewesen war, wäre Philippe diesbezüglich vollkommen leer ausgegangen. Im Falle ihres Todes hätte er hingegen lebenslanges Wohnrecht in dem Haus. Eine erneute Zusammenschau aller Indizien und das zweite starke Motiv brachten die Ermittlungen nun endlich voran. Im Februar 2014, 5 Wochen nach dem Verschwinden von Josiane Bézard, verhaftete man ihren noch Ehemann Philippe und steckte ihn in Untersuchungshaft. Lange Zeit suchte man danach noch die umliegenden Wälder mit Freiwilligen und Hundestaffeln ab, um womöglich die Leiche der Vermissten doch noch vor Prozessbeginn aufzuspüren. Doch all dies blieb vergebens. Wenn Philippe sie tatsächlich ermordet hatte, dann hatte er offenbar ein sehr gutes Versteck für ihren Leichnam gewählt. Ganze 1,5 Jahre passierte im Fall Josiane Bézard absolut nichts. Keine neuen Beweise, keine neuen Erkenntnisse. Da erreichte die Ermittler eine tragische Nachricht. Der Mechaniker Patrick, Josiannes neuer Partner, hatte sich erhängt. War dies vielleicht als stilles Geständnis zu deuten? Hatte er anstelle von Philippe, der 53-Jährigen, doch etwas angetan und seine Schuld darüber, einschließlich des Umstands, dass nun ein Unschuldiger an seiner Stadt im Gefängnis saß, nicht länger ertragen können? Soweit es Josiannes Familie in Form von Schwester Sylvie und dem Sohn Guillaume betrifft, so glaubt diese nicht daran. Für sie war immer klar, dass Patrick Josiane aufrichtig geliebt hatte. Vielmehr sind sie überzeugt, dass Patrick sich mitschuldig gefühlt hatte, da er die Tragödie nicht rechtzeitig hatte kommen sehen und seine neue Partnerin nicht vor ihrem Ex-Mann hatte schützen können. Allein dieses Gefühl hatte ihn ihrer Ansicht nach in den Selbstmord getrieben. In jedem Fall hat Patrick dennoch einige Informationen mit ins Grab genommen, die für die Klärung des Falls extrem wichtig gewesen wären. Zum einen hatte er der Polizei gegenüber nie sein Verhältnis mit Josiane bestätigt. Und zum anderen war er ihnen auch bis zu seinem Tod ein Alibi schuldig geblieben, wo er sich am Morgen ihres Verschwindens aufgehalten hatte. Als der Fall dann schließlich im November 2018, fast 5 Jahre nach der Tat, vor Gericht verhandelt wurde, gab es mit Philippe Bézard nur einen einzigen Hauptverdächtigen. Der Prozess markierte auch das Ende eines erbitterten Kampfes von Josiannes Familie um die Frage von Philippes Schuld. Während Tochter Elodie sich einen Freispruch erhoffte, was angesichts der fehlenden Leiche durchaus realistisch schien, pochte der Rest der Familie auf eine lebenslange Haft für den Verdächtigen. Nach nur 3 Verhandlungstagen fiel das einstimmige Urteil. Philippe Bézard wurde des Mordes für schuldig befunden und zu 25 Jahren Haft verurteilt. Während Elodie sich verzweifelt über die Entscheidung zeigte, herrschte bei allen anderen Angehörigen große Erleichterung. Endlich war Josiane Bézard Gerechtigkeit zuteil geworden. Allerdings bringt auch dieses Urteil die so schmerzlich vermisste Mutter, Schwester, Freundin und Kollegin nicht mehr zurück. Josiane Bézard bleibt bis heute verschwunden und ihre Angehörigen haben nach wie vor kein Grab, keine letzte Ruhestätte, an der sie trauern könnten. Auch Elodie und Guillaume sind noch immer über die Schuldfrage zu ihrem Vater massiv zerstritten. Nur ein Gefühl eint die beiden Geschwister bis heute. Sie haben jeweils ihre beiden Elternteile verloren. Ihre Mutter ist aller Wahrscheinlichkeit nach schon seit vielen Jahren tot. Und ihr Vater? Für Elodie sitzt er unschuldig im Gefängnis. Und für Guillaume ist Philippe im selben Augenblick gestorben, als er das Leben seiner geliebten Mutter am 9. Januar 2014 für immer auslöschte.